Ja, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in den letzten 4 Wochen ist ja ein großer Hype ausgebrochen und ich habe mir überlegt, ob ich das zum Predigtthema machen soll. Pokémon Go, was können wir davon lernen? Aber ich habe mich dagegen entschieden, nimmt mich aber trotzdem wunder, wer hat sich anstecken lassen von euch, von diesem Hype? Gibt es den einen oder anderen Spieler? Immerhin 2, 3, ich komme nachher auf euch zu. Genau. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken heute Morgen bei euch für die Gebetsunterstützung, die wir erhalten haben von euch in diesen 2 Wochen Sommerlager. Wir sind vor gut einer Woche zurückgekehrt und ich habe ja vor 4 Wochen darum gebeten im Gottesdienst, dass ihr uns unterstützt im Gebet, im Sommerlager, das wir hatten für unsere gut 91 Teenager. Unser größtes Anliegen war ja, dass wir mit all den Teilnehmern, den Leitern und das erste Mal mit 2 Häusern trotzdem ein gutes Lager erleben, ein gutes Lagerklima haben dürfen, dass sich nicht da Eigendynamiken entwickeln. Und wir haben wirklich erleben dürfen, wie uns Gott durchgetragen hat. Also ich denke, wir haben schon lange nicht mehr eine so gute Lagerstimmung vom ersten Tag weg bis zum Schluss. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir einen Dämpfer, einen Taucher hatten. Es war ein geniales Lager. Gott hat uns auch bewahrt. Klar, die eine oder andere Blessur gehört dazu. Es geht fast in jedem Lager jemand an Stöcken nach Hause. Aber es war dann auch die schlimmste Verletzung, die wir hatten. Ansonsten haben wir wirklich sehr großzügige Bewahrung erlebt. Ich möchte euch 2, 3 Fotos zeigen für all diejenigen, die gebetet, die mitgefiebert haben, dass ihr ein wenig seht, was uns so bewegt hat. Ein wichtiger Faktor ist immer der Sport. Wir laufen ja unter Jugend und Sport in diesem Lager. Das heißt, pro Tag bieten wir 2 bis 4 Stunden geführtes Sportprogramm an. Müssen wir machen, damit wir überhaupt Subventionen von Jugend und Sport her erhalten. Entsprechend angenehm war dann immer die Abkühlung am Abend. Das Wetter hat super gepasst. Fast jeden Abend sind ein paar Leute in den Brunnen gewandert, geflogen, freiwillig, unfreiwillig. Ich habe mich da meistens rausgehalten, sonst wird man selbst auch nass. Dieser Brunnen übrigens ist ein Geschenk, das wir den noch haben. Der war total verschüttet nach dem Unwetter letztes Jahr und für die Teens eine riesige Freude, dass der immer noch existiert. Ist ein Ritual. Dann ein paar Highlights. Früher war das obligatorisch für alle Teilnehmer, eine 2-tägige Wanderung. Heute können wir das so nicht mehr anbieten als fix. Es ist fakultativ, die Teilnehmer mögen das einfach nicht mehr, die sind sich nicht mehr gewohnt zu wandern, liebe Eltern. Wir haben immer so ein Drittel maximal, der noch mitgeht auf diese Wanderung, aber dafür ist es ein gewaltiges Erlebnis. Dieses Jahr sind sie fast auf 3000 Meter hochgekraxelt, also gerade für Teenager ein gewaltiges Erlebnis zu merken, hey, ich kann das, ich kann etwas leisten. Alternativ dazu haben andere eine 1-tägige Wanderung gemacht und der Rest, der das Gefühl hat, der mag gar nicht wandern, der blieb im Haus, musste aber auch dort seinen Sport machen. Das Freibad, auch immer ein gewaltiges Erlebnis. Das Geniale das Jahr, wir hatten das ganze Freibad praktisch für uns, weil das Wetter sah am Morgen nicht gut aus. Wir gingen, als es noch bewölkt war und ein wenig Nebel, und als wir in Badi ankamen, tat es auf, die Sonne kam, es war genial. Eine andere Gruppe war noch da, auch ein christliches Lager aus der Nähe, war eine super Sache. Oder Workshops. 4-mal pro Lager haben sie jeweils die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Workshops zu entscheiden. Das hier ist ein Armutsworkshop. Da haben sie mit einem Leiter zusammen das Thema Armut angeschaut, haben eine Übernachtungsgelegenheit gebastelt, wie viele Obdachlose übernachten und haben nachher auch in diesen Kartonhütten übernachtet. Aber ich muss zugestehen, sie haben trotzdem den Schlafsack mit in die Kartonhütte genommen. Also sie haben es nicht ganz auf die harte Tour gemacht. Da haben wir immer auch biblische Themen. Thema Gebet war dieses Jahr oder Welcome Home im Himmel. Wurde auch thematisiert, verschiedene Sportworkshops oder kreativ, Bachen, Singen, Theaterworkshop. Da haben sie immer die Möglichkeit auszuwählen. Dadurch ist es auch immer ein großes Highlight. Und nicht zuletzt natürlich die geistlichen Zeiten. Jeden Abend hatten wir Andachten und sicher das bewegendste Abend ist jeweils der evangelistische Abend in der Mitte des Lagers. Der ist immer draußen und wir haben auch dieses Jahr wieder erleben dürfen, wie allein an diesem Abend fast 40 Teilnehmer ein Gespräch gewünscht haben. Davon hat ein Viertel etwa das erste Mal sein Leben Gott übergeben. Gut, ein weiterer Viertel hat entschieden, ich möchte neu mit diesem Jesus unterwegs sein, einen Neuanfang gemacht. und der Rest, die anderen 20 Gespräche, waren Seelsorge. Es ist schon bedrückend, wenn man sieht, was für Nöte Teenager haben in diesem Alter. Die wissen genau, die kommen zum Teil nach Hause und rechnen damit, dass die Eltern auseinandergehen, dass eine Scheidung ansteht. Leute, die zurück in ein Umfeld gehen, wo sie gemobbt werden, zur Schnecke gemacht werden in der Schule. Genau, ganz schwierige Situationen. Aber es war ein segensreiches Lager, das wir erleben durften. Herzlichen Dank, dass ihr mitgebetet, mitgetragen habt. Für uns die große Frage, die uns jeweils beschäftigt, aufs Ende hin eines solchen Sommerlagers: Wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit unseren Teenagern? Wie kommen sie klar mit ihrem Christsein? Viele, haben wir gehört, haben sich entschieden, ganz neu mit Jesus unterwegs zu sein. Viele sind bereits mit Jesus unterwegs. Wie geht es weiter? Wir machen die Erfahrung, dass viele Teenager motiviert nach Hause gehen und ein Jahr später kommen sie wieder und machen einen Neuanfang. Dann gehen sie wieder nach Hause, kommen wieder ein Jahr später wieder, machen wieder einen Neuanfang. Ist ja eigentlich schön. Ist schön, dass sie sich immer wieder entscheiden, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Aber was uns ein wenig belastet, ist die Tatsache, offensichtlich kriegen sie es unter dem Jahr nicht auf die Reihe. So nach 2-3 Monaten verschwindet das Christsein ein Stück weit aus ihrem Leben. Sie kriegen es nicht gebacken, kommen wieder ins Lager und merken, ich möchte wieder ganz einhängen. Oder wir haben zum Teil auch andere Teilnehmer, zum Glück ist das nicht der große Haufen, aber Teilnehmer, die kommen über 3-4 Jahre hinweg, gehen entschieden mit Jesus in ihr Erwachsenenleben hinein und nach 3-4 Jahren hören wir, die stehen nirgendwo mehr, haben keine Gemeinde, halten nicht mehr fest an Jesus, die sind einfach weg. Das sind schon Dinge, die uns beschäftigen. Und die Frage lautet, woran liegt das? Was ist das Problem dahinter? Und wir haben das untersucht, wir sind dem nachgegangen, was haben diese Teilnehmer für Hintergründe, aus was für Familien kommen sie, wie versuchen sie den Glauben unter dem Jahr zu leben? Und wir haben gemerkt, es sind dieselben Gründe, wie auch uns Erwachsenen, bei uns hier in der Gemeinde in Europa, dieselben Gründe, die auch uns zu schaffen machen. Und darum habe ich die Predigt heute auch überschrieben mit diesem Thema, wie weiter als Christ? Wie gehen wir weiter als Christen? Es haben sich Teilnehmer entschieden, ich will ganz neu mit Jesus unterwegs sein. Vielleicht hast du diese Entscheidung kürzlich auch getroffen und gesagt, ich will wieder ganz mit Jesus unterwegs sein. Wie geht es jetzt weiter? Welche Faktoren sind maßgebend für mein Leben als Christ, damit es gelingt? Welche Faktoren sind für dich, welche Faktoren sind für unsere Teenager maßgebend, dass ihr Leben als Christ gelingen darf? Wir kommen letztendlich immer wieder auf 2 Faktoren zurück. 2 Faktoren, die wir versuchen zu betonen im Lager. Und wenn man es reduziert auf ein Thema, ist es eigentlich das da. Christsein ist letztendlich eine Beziehungsangelegenheit. Und ich merke, auch wenn wir alle das wahrscheinlich bejahen würden, wie oft und wie schnell, dass wir das vergessen. Wie schnell geht das vergessen? Christsein ist eine Beziehungssache. Es geht nicht einfach nur um eine Entscheidung. Klar, es geht um eine Entscheidung und sie ist wichtig. Und darum betonen wir sie auch immer wieder. Es geht um diese Entscheidung von mir zu Jesus. Habe ich ein Ja zu ihm oder nicht? Nehme ich dieses Geschenk der Sündenvergebung an oder nicht? Will ich mit Jesus unterwegs sein? Darf er über mein Leben bestimmen, ja oder nein? Aber es ist nicht nur diese Entscheidung, sondern es geht weiter. Christsein stellt mein ganzes Beziehungsleben entscheidend auf den Kopf. Es geht nicht nur einfach darum, eine Religion zu leben. Es geht nicht einfach nur um einen Status, sondern in dem Moment, wo ein Mensch diese Beziehung fällt, geht es um eine Beziehung zum Vater. Geht es um Beziehung zu meinen Glaubensgeschwistern. Die Bibel benutzt ja immer wieder dieses Bild vom Vater und von seinen Kindern. Lukas 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Ist ein Beziehungsbegriff. Oder schon der Begriff Vater, das Beispiel, das Gleichnis des verlorenen Sohnes, worüber wir vor 4 Wochen, glaube ich, nachgedacht haben. Es geht um Beziehung, es geht um Familie. Und ich möchte zuerst beim Thema Glaubensgeschwister kurz verweilen. Das ist einer dieser beiden Faktoren, die uns wichtig sind. Ein Christ kann letztendlich nicht alleine unterwegs sein. Und ich staune, wie viele Teenager das jeweils trotzdem probieren. Oft haben wir Teenager, die kommen aus einem Elternhaus, das nichts mit der Bibel am Hut hat. Sie sind gut bürgerlich, die Bibel hat einen Stellenwert, okay, wir sind ein christliches Land, du darfst in dieses Lager, aber eine Kirche, eine Gemeinde, das brauchen wir nicht. Und nun kommt dieser Teenager nach Hause, hat sich vielleicht für Jesus entschieden. Wir haben ihn ermutigt, such eine Gemeinde. Schau mal, da hat es eine FWG, schau mal, da hat es eine Krishona. Versuch doch dort Anschluss zu finden. Und dann hat dieser Teenager keine Eltern, die ihn darin unterstützen. Oder er hat keine Gemeinde, die ihm dies ermöglicht. Und dann kann ich euch mit 90%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dieser Teenager wird in einem Jahr wahrscheinlich wieder ins Lager kommen, ja. Aber von seinem Glauben, von seiner Entscheidung für Jesus werden wir nicht mehr viel sehen, weil er keine Gemeinde hatte, die ihn unterstützt hat. Er hatte keine Glaubensgeschwister, die ihn ermutigt haben oder ermahnt haben, die ihm gezeigt haben, wie Christsein geht. Er hat keinen Ort, wo er Lehre bekommen hat, wo er unterrichtet worden wäre. Und ich merke, das ist ein Punkt, der nicht nur für Teenager gilt. Ich merke, das ist eine Zeiterscheinung in unserer heutigen Gemeindezeit, dass viele Christen das Gefühl haben, sie könnten ohne Gemeinde auskommen. Ich bin mir fast sicher, jeder von uns hat Freunde in seinem Umfeld, die das versuchen zu leben. Oder die Gemeinde vielleicht verlassen haben durch Enttäuschungen, durch Verletzungen. Und sich und anderen sagen, schau mal, wichtig ist, dass meine Beziehung zu Gott stimmt. Ich brauche Gemeinde nicht. Und wenn wir diese Leben beobachten, dauert es vielleicht nicht ein Jahr, wie bei Teenagern. Erwachsene sind oft gefestigter, aber über die Jahre hinweg können wir beobachten, wie der Glaube immer mehr zu einer leeren Hülle wird. Vielleicht noch ein Namensbekenntnis, aber nicht mehr Inhalt im Leben. Ein Glaube, der nicht mehr lebendig ist. Ich habe genügend solche Beispiele in meinem Umfeld erlebt. Ich war sehr begeistert vor fünf Wochen, als wir ein Zeugnis hier hatten, wo jemand das erzählt hat, wie Gott ihm gezeigt hat und ihr gezeigt hat, dass es dran ist, eine Gemeinde zu suchen, in einer Gemeinde Anschluss zu finden. Es geht nicht ohne unsere Glaubensgeschwister. Wir brauchen die Gemeinschaft unter Christen. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, Gemeindebau oder das Christentum hat immer Gemeindebau zur Folge. Jesus hat Christsein auf Gemeinde ausgelegt, auf Gemeinschaft ausgelegt. Wir werden in der ganzen Bibel, ganzen Neuen Testament keine Christen finden, die nicht in eine Gemeinde gehen. Und wer nach einem konkreteren Vers möchte, dem darf ich einfach Hebräer 10, Vers 25 mitgeben, aber wir werden das nicht näher noch anschauen. Ich möchte viel lieber noch zum nächsten Punkt kommen. Zum zweiten Punkt, Christsein braucht das Gespräch mit Gott. Der zweite Faktor, wo ich das Gefühl habe, die Not ist hier noch viel größer. Das mit der Gemeinde ist doch den meisten irgendwo durch klar. Den meisten irgendwo bewusst, ich brauche diese Gemeinschaft. Aber Christsein braucht das Gespräch mit Gott. Es ist eine Folge davon, dass Christsein eine Beziehungssache ist. Und ich merke, das ist ein Punkt, der viele unserer Teilnehmer überfordert. Bei uns im Lager in den 2 Wochen werden sie ganz strikt angeleitet. Sie haben am Morgen immer eine Stunde Zeit, um stille Zeit einzuüben. Dort lernen sie, wie das persönlich aussehen könnte. Sie lesen zusammen einen Bibeltext, der vorgegeben ist. Sie vertiefen sich gemeinsam im Austausch anhand eines stille Zeitheftchens, das wir ausarbeiten. Sie haben die Möglichkeit zu Gebetsgemeinschaften. Sie haben die Möglichkeit zu Lobpreiszeiten. Zumindest die Frauengruppen machen das jeweils, die Männer nicht so. Eine Stunde lang einfach Zeit mit Gott. Und es ist eine Zeit, wo alle mitmachen, weil sie verpassen nichts, weil alle anderen machen das ja auch. Sie haben jeden Abend eine Andacht, wiederum eine Stunde mit Lobpreiszeiten, mit Input, mit der Möglichkeit zu Gesprächen. Das Problem ist, sie kommen nach Hause und es fällt einfach weg. Plötzlich wird diese Zeit nicht mehr für sie organisiert. Plötzlich müssen sie diese Zeit selbst organisieren. Sie sind selbst verantwortlich, diese Zeit für sich zu reservieren, sich Zeit zu nehmen für das Gespräch mit Gott. Und ich merke, dass viele Teenager hier hoffnungslos überfordert sind. Sie haben keine Eltern, die sie hier unterstützen würden. Entweder sind die Eltern nicht im Glauben oder die Eltern haben selbst genug Kämpfe damit oder die Eltern überlassen den Teenagern die Freiheit. Als Kinder haben sie sie angeleitet, aber als Teenager sind sie irgendwo auf sich alleine gestellt. Und ich sehe auch, dass es eine Problematik ist, die nicht nur unsere Teenager betrifft. Auch in unserem Leiterteam erlebe ich das. Bei mir selber erlebe ich das. Ich erlebe es auch in unserer Gemeinde. Es ist eine Not, ein Thema, das viele von uns beschäftigt. Und viele haben den Eindruck, ich bin ein schlechter Christ, ich schaffe es nicht, mir regelmäßig täglich Zeit mit Gott zu nehmen. Ich möchte nicht sagen, dass du ein schlechter Christ bist deswegen. Und trotzdem möchte ich diesen Punkt weiter ausführen, weil es so wichtig ist, dass wir dieses Gespräch mit Gott üben, dass das regelmäßig Platz hat in unserem Leben. Ich merke, ein Stück weit hängt es auch am Charaktertypen. Leute, die ähnlichen Charakter haben wie ich, freiheitsliebend, initiativ, die tun sich in der Regel eher schwerer als die gewissenhaften, die stetigen Charaktere. Aber wir dürfen es nicht auf den Charakter abschieben. Es ist eine Problematik, die eigentlich alle ein Stück weit kennen. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, sobald es um geistliche Zeiten geht, ich rede hier von stiller Zeit, ich rede von Bibellesen, Beten ganz allgemein, vom Gottesdienst, von Gebetsstunde, von Bibelstunde, von Jungschar, von Jugendgruppe. Ich glaube, die meisten von uns kennen das, wie plötzlich die Lust dazu fehlt. Wie man sich überwinden muss, an einen solchen Ort zu gehen, sich Zeit dafür einzuplanen. Nicht, weil wir keine positiven Erfahrungen damit hätten, aber irgendwie, plötzlich ist man müde, plötzlich hat man andere Dinge, die man lieber machen würde, obwohl man weiß, verstandesmäßig, es würde einem gut tun, es würde einem weiterbringen. Und im Gegenzug gibt es Dinge, wo ich noch selten erlebt habe, dass wir uns schwer tun damit. Ich rede von Fernsehschauen, DVD schauen, ins Kino gehen, mit Freunden abmachen, in den Ausgang gehen, Bücher lesen, Pokémon Go spielen oder sonst irgendwelche Spiele. Das sind Dinge, die einfach von der Hand gehen. Zumindest bei mir ist es so. Das geschieht einfach im Internet surfen. Ich habe mich noch selten entschieden, ich sitze jetzt an einem PC und surfe ein wenig im Internet. Das geschieht automatisch. Und das, obwohl es oft Dinge sind, die irgendwo ins Stupide gehen können, die wirklich dumm sind, die keinen Sinn machen, die mir gar nichts Gutes tun. Ich sage nicht, Fernseher oder Filmschauen ist immer schlecht, aber es gibt auch Momente, wo man sich im Anschluss fragt, warum habe ich so viel Zeit damit verschwendet? Und trotzdem geschieht es nächste Woche oder nächsten Monat, vielleicht schon am nächsten Tag wieder genau gleich. Warum ist das so, dass gewisse Dinge so einfach von der Hand gehen, die uns gar nichts bringen? Für unsere Seele, für unser Wachstum. Und diese Dinge, die geistlichen Dinge, die uns bereichern würden, die ein Gewinn wären, fallen uns so schwer. Ich denke, es muss uns bewusst werden, da steckt ein Prinzip dahinter. Ein Prinzip des geistlichen Kampfes. Das ist es, was unsere Teenager erleben, was wir erleben. Dort, wo unser geistliches Leben aufzuleben beginnt, dort, wo wir Wachstum erleben dürfen in dieser Beziehung zu Gott, hat jemand etwas dagegen? Kämpft jemand dagegen an, dass wir uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen? Es ist ganz normal, dass viele Christen keine Lust haben, die Bibel zu lesen. Es ist ganz normal, dass man vor einer Gebetsstunde plötzlich so müde ist und überhaupt keine Lust dazu hat. Das ist normal, weil ein geistlicher Kampf dahinter steht. Weil der Widersacher, weil Satan uns davon abhalten will. Und das ist eine Tatsache, die uns vielleicht manchmal ganz neu bewusst werden muss. Dieser Kampf gehört irgendwo zum Christenleben dazu. Zurück auf das Gespräch mit Gott bezogen. Es ist normal, dass wir um diese Gesprächszeiten mit Gott kämpfen müssen, weil uns Satan davon abhalten will. Wenn wir uns näher anschauen, was bedeutet denn dieses Gespräch mit Gott, kommen wir immer wieder auf die zwei selben Dinge. Manchmal wünschte ich mir, dass etwas Neues wäre, aber wir kommen immer wieder zurück. Bibel lesen und beten. Es tönt manchmal sehr abgedroschen, aber es sind diese zwei Grundpfeiler des Gespräches mit Gott, in der Bibel zu lesen und zu beten. Wir können hier nicht plötzlich etwas Neues erfinden. Das sind die Dinge, die auch in 100, in 1000 Jahren noch Bestand haben werden, sofern Jesus nicht vorher wiederkommt. Schauen wir uns das Bibellesen zunächst etwas näher an. Die Bibel, die Offenbarung des Willens Gottes für die Menschheit als Gesamtes, aber auch für dich und mich persönlich. Wir werden voraussichtlich im nächsten Jahr 2017 uns im Jahresschwerpunkt mit dieser Thematik Bibel lesen, die Bibel als Ganzes beschäftigen. Die Bibel, ein wertvolles Buch, Paulus beschreibt das in 2. Timotheus 3, Vers 16. Wer will, darf das mit mir aufschlagen. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Paulus schreibt dort an Timotheus, einen jungen Pastor, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich denke, der erste dieser beiden Verse ist ziemlich bekannt, aber der zweite Vers, ich weiß nicht, Vers 16 habe ich schon so oft gelesen, Vers 17 hat mich so richtig aus den Schuhen gehauen. Habt ihr mitbekommen, was da steht? Die Schrift, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, also der Christ, so ist der Christ mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür gerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Dieser Vers hat mich ganz neu begeistert. Hey, wenn wir die Bibel haben, sind wir ausgerüstet für alle Anforderungen des Lebens. Und das nicht, weil wir einen riesen Totschläger von Lutherbibel haben, den wir jedem um die Ohren hauen können, sondern ausgerüstet, weil wir sein Wort kennen, weil wir uns darin bewegen, weil wir lesen darin und herausfinden, was Gottes Wille für mein Leben ist. Ein Christ, der nicht regelmäßig in der Bibel liest, wird das verpassen. Wird schlussendlich den Anforderungen des christlichen Glaubens nicht frei gegenübertreten können, wird ihnen nicht gewachsen sein, weil er dieses Buch nicht kennt, das ihm hilft, diese Anforderungen zu bestehen. Ich hatte in meinen Jugendjahren eine Phase, wo ich mir sagte, ich lasse den Kampf einfach sein, ich bete einfach noch. Das ist ihr Gespräch mit Gott, ich brauche das Bibellesen nicht. Ich kann beten, kurz nachdem der Wecker kommt, noch im Bett, die Augen noch geschlossen. Ich schlafe schon nicht wieder ein. Ich kann beten im Zug oder im Bus zur Arbeit. Ich hatte in der letzten Gemeinde in Gwatt hatte ich eine junge Frau, die kam mit einer ähnlichen Frage und sagte mir, warum brauchen wir eigentlich die Bibel? Warum ist es so wichtig, dass wir regelmäßig in der Bibel lesen? Es gibt doch so viele andere gute Bücher. Gott redet auch zu mir im Beten, ja, oder im Lobpreis. Das gibt mir viel mehr. Warum brauche ich die Bibel? Und eine ähnliche Tendenz sehe ich bei vielen Christen, die sagen, warum soll ich mich weiter abmühen, die Bibel zu lesen? Ich verstehe sie oft nicht. Es ist ein Kampf. Ich könnte diese Zeit doch einfacher auch dazu nutzen, Worship zu hören, Worship zu machen. Ich könnte sie dazu nutzen, zu beten, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Ich möchte dich fragen, auf dem Hintergrund dieser beiden Verse, die uns so deutlich die Wichtigkeit der Bibel und des Bibelstudiums aufzeigen, hast du noch Zeit in deinem Leben, um die Bibel zu lesen? Das Buch, wo Gott zu uns reden möchte. Hat dies noch einen festen Stellenwert in deinem Alltag oder nicht? Wir ermutigen unsere Teenager sehr, geht nach Hause und nehmt euch regelmäßig Zeit, um die Bibel zu lesen. Ihr müsst nicht eine halbe Stunde, nicht 4 Kapitel pro Tag lesen, aber nehmt euch zumindest 5 Minuten am Tag, einen Abschnitt, betet, denkt darüber nach, nehmt euch 5 bis 10 Minuten pro Tag. Könnt ihr alle irgendwo erübrigen. Und wir merken, wenn die Teenager das nicht umsetzen können, dann werden sie im Glauben abhängen und kommen nächstes Jahr wieder und machen hoffentlich einen Neuanfang und probieren es nochmal. Ich möchte euch fragen, habt ihr noch diesen festen Stellenwert, die Bibel zu lesen in eurem Alltag? Oder die Bibel zu hören? Hörbibel, eine wunderbare Alternative für alle Lesemuffel unter uns. Ich möchte euch ermutigen, kämpft darum, kämpft um diese Zeit, lasst es euch nicht nehmen, dieses Gespräch mit Gott durch die Bibel. Mir ist meine Mutter hier ein wunderbares Vorbild geworden. Es ist ja oft so, dass Mütter irgendwo sagen, es liegt mir nicht drin, noch regelmäßig Stille zu haben, regelmäßig die Bibel zu lesen. Kaum sind die Kinder wach, bin ich absorbiert, bis sie endlich ins Bett gehen und dann bin ich tot kaputt und muss noch Wäsche waschen und fall dann irgendwann ins Bett. Meine Mutter hat das jahrelang so gelebt, so gelitten darunter und irgendwann hat sie gesagt, Schluss damit, ich kämpfe um meine Zeit mit der Bibel. Und plötzlich haben wir erlebt, dass unsere Mutter am Morgen nach dem Morgenessen sich aufs Sofa gesetzt hat, die Bibel aufgeschlagen hat und gelesen hat und hat uns Kinder nicht mehr beachtet. Mami, ich habe Hunger. Keine Reaktion. Sie hat erst reagiert, wenn es kurz vor Mord und Totschlag war, aber dann haben wir was zu hören bekommen. Dann hat sie uns die Leviten gelesen und gesagt, was fällt euch ein? Ich möchte nur eine halbe Stunde Zeit mit meinem Gott. Ich möchte eine halbe Stunde Zeit, die Bibel zu lesen und zu beten. Warum mögt ihr mir das nicht gönnen? Und das hat etwas in mir hinterlassen, zu merken, da ist eine Frau, die hat begonnen zu kämpfen um ihre stille Zeit. Ich bin unterdessen nicht mehr zu Hause bei meiner Mutter, aber soviel ich weiß, hält sie noch immer fest daran, jeden Morgen sich diese Zeit mit Gott zu nehmen. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr Väter und Mütter, die das umsetzen, die kämpfen für ihre Zeit mit Gott, ihren Kindern so ein Vorbild werden und zeigen, wie das funktioniert. Darum zu kämpfen, um dieses Gespräch mit Gott, die mit ihren Kindern kämpfen, ihren Kindern zeigen, wie das funktioniert und sie da mit hineinnehmen. Ich möchte zum zweiten Punkt, zum Beten kommen. Genauso wie wir das Bibellesen brauchen, benötigen wir auch das Gebet. Das ist unser Dialog. Bibellesen und Beten ist ja oft gar nicht zu trennen. Wenn ich in der Bibel lese, ist das irgendwo im Gebet integriert. Das kann man gar nicht so strikt trennen. Was ist jetzt Gebet? Was ist jetzt Bibeltext lesen? Redet Gott jetzt durch die Bibel zu mir? Redet er durchs Gebet zu mir? Das Gebet, das auch als Atmen der Seele bezeichnet wird. Es ist grundlegend notwendig. Es ist der Ort, wo wir uns auf Gott ausrichten, den Fokus auf ihn einstellen, weg von uns, weg von dieser Welt, hin auf Gott. Es ist der Ort, wo ich meine Nöte, meine Ängste ablegen kann, der Ort, wo Gott zu mir redet. Es dauerte ein paar Jahre, bis ich gemerkt habe, Gebet ist Kommunikation, ist nicht nur ein Monolog meinerseits, sondern Gebet ist auch der Ort, wo Gott zu mir redet. Dauerte ein paar Jahre, aber seit ich es erlebe, seit ich weiß, wie das funktioniert, möchte ich es nicht mehr missen. Immer wieder darf ich erleben, wie sich im Gebet mein Fokus korrigiert. Meine Nöte werden plötzlich kleiner. Plötzlich erkenne ich, wie ich in Situationen reagieren sollte, aus diesem Gespräch mit Gott heraus. Es gibt ja dieses Lied, Großes wird groß, Kleines wird klein. In diesem Gespräch mit Gott kriegen die Dinge wieder ihre richtige Relevanz. Die Dinge, die wirklich groß sein sollten in unserem Leben, werden wieder groß. Und Dinge, die klein werden sollten, werden wieder klein. Und das ist etwas, was mir auffällt, oft in der Seelsorge. Leute, die diese regelmäßige stille Zeit nicht haben, haben ganz verkehrte Prioritäten. Und es ist enorm schwierig, mit ihnen wieder zu den richtigen Prioritäten zu kommen. Weil sie nicht den Fokus auf Gott haben, sondern auf ihre Probleme, auf sich selbst. Und damit Dinge groß sind, die gar nicht groß sein sollten. Dinge klein sind, die eigentlich viel größer sein sollten. Ich möchte auch da mit euch eine Bibelstelle anschauen aus dem Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 1, der 5. Vers. Ist ein wunderbarer Vers, den ich selber mal als Jugendlicher aus einem Lager mitgenommen habe, der mir ganz neu diese Bedeutung, diese Wichtigkeit des Gebets aufgezeigt hat. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Für mich war das damals was ganz Neues. Diese Verheißung, hey, ich darf Gott um Weisheit bitten. Für mich als Jugendlicher mit all den Nöten, die ich hatte, ich musste mich entscheiden für einen Job, ich musste mich entscheiden, will ich schon eine Partnerin oder nicht? Also ob sie dann mitmacht oder nicht, das ist dann die zweite Frage, oder? Aber so die Grundfrage, ist es schon dran, nach einer Freundin Ausschau zu halten oder nicht? Die ganzen Nöte mit den Eltern, die so eine schwierige Phase haben, die Nöte mit Klassenkollegen, diese Nöte mit der wachenden Sexualität, die Nöte im Umgang mit dem frisch verdienten Geld in der Lehre. Mir hat Weisheit gefehlt, mit all diesen Dingen umzugehen. Unseren Teenagern geht es genauso im Sommerlager. Und wir dürfen sie ermutigen, hey, bewege diese Anliegen mit Gott, bitte ihn um Weisheit. Wir haben diese Verheißung, dass Gott gerne dem gibt, der ihn darum bittet. Er wird uns Weisheit geben. Mit anderen Worten, er redet zu uns. Er zeigt uns, was dran ist in den Entscheidungen. Und ich bin überzeugt, auch ihr als Erwachsene habt nicht minder Probleme als auch unsere Teenager. Die Probleme sind vielleicht nicht mehr so breit gefächert, aber einzelne Probleme sind dafür viel größer, viel gewichtiger. Nöte, die uns ganz schön erdrücken können. Gott verspricht uns, er möchte uns Weisheit geben. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Eine gewaltige Verheißung. Gott will uns Weisheit geben. Er will mit uns reden. Die meisten von uns kennen ja diesen Vers aus Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Eine wunderbare Verheißung, eine wunderbare Tatsache. Und doch, viele erleben es nicht. Oder doch, ich würde so sagen, sie erleben es nicht. Sehr oft kommen Leute zu mir und fragen mich, Benny, wie kann ich das tun? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Oder sie kommen mit der Not und sagen, ich höre Gottes Stimme nicht. Ich höre Gottes Stimme nicht. Und eine meiner ersten Fragen, die ich dann zurückstelle, ist oft, wie steht es um diesen Punkt hier? Wie steht es um dein Gespräch mit Gott? Hast du diese regelmäßigen Zeiten bei dir in deinem Alltag, wo du das Gespräch mit Gott pflegen kannst? Und manchmal, nicht immer, aber manchmal sind wir bereits beim grundlegenden Problem. Wenn die Leute sagen, ja weißt du, ich komme nicht so wirklich dazu. Ich habe schon lange nicht mehr in der Bibel gelesen. Ich habe mir schon lange keine Zeit mehr zum Beten genommen. Und dann sind wir beim Punkt, wo ich fragen muss, ja wie willst du denn, dass Gott zu dir redet? Wie kannst du erwarten, dass Gott zu dir redet, aber du nimmst dir gar keine Zeit, dieses Gespräch zu pflegen? Wir haben oft die Erwartung, oder ich hatte oft die Erwartung, ich kann dieses Gespräch mit Gott vernachlässigen. Und wenn ich dann ein Problem im Alltag habe, schicke ich schnell ein Stoßgebet zu Gott, vielleicht 3-4 Mal über eine Woche gesehen. Und Ende Woche frage ich mich, warum hat mir Gott keine Antwort gegeben? Und heute muss ich mich fragen, ja, warum hast du dir keine Zeit genommen? Warum hast du dir keine Zeit genommen, dieses Gespräch mit Gott zu führen? Dieses Gespräch mit Gott ist so elementar für unser Glaubensleben. Und trotzdem gibt es so viele Christen, die dem keinen Stellenwert im Leben einräumen. Die sich keine regelmäßige Zeit für Gebet und Bibellesen nehmen. Ich glaube, unsere Instant-Gesellschaft hat auch Auswirkungen auf unser Christsein. Wir haben das Gefühl, genauso wie wenn wir Fastfood bestellen, eat.ch liefert sofort nach Hause, so könnten wir auch mit Gott umgehen. Aber es funktioniert nicht. Bei Gott funktioniert es so, dass es eine Beziehungsangelegenheit ist. Stellt euch vor, ihr müsst mit dem Pizzaboten zuerst eine Beziehung aufbauen, bevor der euch die Pizza bringt. Aber so ähnlich funktioniert das doch im Glaubensleben. Es geht um Beziehung. Gott ist kein Pizzabote. Er will Beziehung mit uns, weil er uns liebt, weil er diese Gemeinschaft mit uns möchte. Er liebt es, wenn wir uns in sein Wort vertiefen, wenn wir im Dialog mit ihm sind, wenn wir mit ihm reden. Ich merke immer wieder, dass unser Sommerlager ein Ort ist, wo ich Gemeindebau konzentriert erlebe. Es bedeutet, wir haben 2 Wochen Zeit, mit unseren Teenagern vorwärts zu gehen und ihnen das Wichtigste, das Grundlegendste mitzugeben, was es im Glauben braucht. In der Gemeinde habe ich dann wieder ein Jahr lang Zeit, über andere Dinge zu diskutieren. Man schweift da und dort ab, das ist auch gut. Aber das Sommerlager tut mir persönlich gut, weil ich mich immer wieder auf die wichtigen Dinge, auf die Grundlagen fokussieren muss. Weil ich mich auf diese Frage konzentrieren muss, wie geht's weiter als Christ? Was brauchen wir wirklich? Was ist das Elementare? Was ist das Grundlegende? Und so glaube ich, dass es uns immer mal wieder gut tut, uns diese Fragen hier zu stellen. Dass ich mir diese Fragen stelle, dass du dir diese Fragen stellst. Und ich möchte euch herausfordern, ganz praktisch zu werden. Ganz praktisch zu werden, ich weiß nicht, wo du persönlich stehst. Du bist hier in der Gemeinde, dann dürfte der erste Punkt weniger ein Problem sein, aber vielleicht beim zweiten Punkt. Wenn es dir überhaupt keine Mühe macht, wenn du mit Freude und mit Regelmäßigkeit an diesem Gespräch mit Gott festhältst, dann möchte ich dich ermutigen und sagen, bleib dran. So genial, sei eine Ermutigung für uns und geh weiter. Und wenn du merkst, ich gehöre zu denen, die am Kämpfen sind, dann überlege dir doch, ob es nicht dran wäre, einen Schritt zu tun. Einen kleinen Schritt. Nicht, ich habe dann immer oft gesagt, und jetzt lese ich die Bibel in einem Jahr durch, je nach zwei Wochen war wieder vorbei. Weil es einfach ein zu großer Schritt war. Aber vielleicht, wie wir unseren Teenagern sagen, wenn du da diesen Kampf lebst oder hast, beginne mit 5 Minuten, mit 10 Minuten täglich. Ich bin überzeugt, das ist etwas, was jeder irgendwo einräumen kann. Vielleicht ist bei dir die Regelmäßigkeit in der Regel nicht das Problem, aber du gehörst zu denen, wenn du in die Ferien gehst, dann fällst du total aus dem Trott. Die Ferien sind der Ort, wo du kein geistliches Leben hast. Möchte ich dich ermutigen, in den nächsten Ferien, nimm dir bewusst vor, jeden Tag bewusst mit Gott zu starten. Dies einzuüben, auch während den Ferien. Oder hol dir deinen Ehepartner, einen Freund, eine Freundin ins Boot und sag, hey, ich möchte für meine Zeit mit Gott kämpfen, für mein Gespräch mit Gott kämpfen. Hilfst du mir dabei? Wollen wir jeden Tag, jeden zweiten Tag, einmal die Woche zusammen in der Bibel lesen und beten? Oder vielleicht sagt ihr, das ist nicht so mein Ding, ich kann nicht mit anderen Bibel lesen und beten, aber könntest du jede Woche nachfragen, wie ist es dir ergangen? Oder könntest du mir jeden Morgen eine SMS schicken und sagen, hey, hast du schon in der Bibel gelesen? Komm, lies doch diesen und diesen Text. Wir haben so viele Möglichkeiten in dieser heutigen multimedialen Zeit, aber wir nutzen sie so selten, um uns zu ermutigen, in diesem Punkt vorwärts zu gehen. Ich würde gerne beten für uns, dass wir in diesen Punkten wachsen dürfen. Auch ich habe Wachstum nötig. Ich gehöre zu denen, die in den Ferienzeiten oft so einen Tiefpunkt erleben, weil ich total aus dem Rahmen falle. Und für mich ist das der Punkt, den ich mir vornehme für meine nächsten Ferien. Ich will hier konkret dranbleiben. Ich will nicht, dass mir diese Zeit mit Gott, dieses Gespräch mit Gott in den Ferien geraubt wird. Ich bete noch und anschließend steigen wir ein in ein Lied, in dem wir diese anbetende Haltung, diese Hingabe zu Gott auch in einem Lied zum Ausdruck bringen dürfen. Ja, Vater, ich danke dir, dass du das nicht gefördert oder unterstützt hast, dass wir einfach einen Instant-Glauben leben können, einen Fast-Food-Glauben leben können, sondern dass es dir um Beziehung geht. Dass das der Weg ist, der letztendlich eigentlich so gewinnbringend ist für unser Leben, der uns so bereichert. Ich würde dir danken für die Möglichkeit, dass wir die Bibel haben, die uns hilft, allen Anforderungen gewachsen zu sein, die das Christsein mit sich bringt. Danke dir für die Möglichkeit, mit dir im Gebet zu kommunizieren. Und ich will dir aber bekennen, wo ich die Möglichkeiten nicht nutze, wo ich es als gering erachte, wo ich andere Sachen wichtiger finde, wo ich den Kampf nicht gekämpft habe. Und ich will dich bitten um deine Hilfe, um deine Kraft durch deinen Heiligen Geist, wo es die Kraft gibt, da festzuhalten, das zu leben, das zu erleben und das Gespräch mit dir zu einem festen Stellenwert in unserem Leben zu machen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, darauf festzuheben, wenn wir bis jetzt nicht wirklich Probleme haben, aber dort, wo wir einen Kampf haben, dass du uns hilfst, den Kampf zu kämpfen. Und zu erleben, wie Gewinn bringen, dass es für unser Leben ist, das Gespräch mit dir nicht einfach auf die Seite zu stellen. Amen.